Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. In der Nacht bleiben wir heute bei der Nachtmeerfahrt der Seele. Da fragt man sich zuerst, was bedeutet das denn? Also einige, die das Tarot kennen, die wissen natürlich sofort Bescheid, was damit gemeint ist. Die anderen haben vielleicht schon mal die dunkle Nacht der Seele gehört. Um die geht's nämlich heute. Und das ist natürlich eine Lebenskrise, die man durchfährt in der ganz dunklen Nacht der Seele, wo man aber vielleicht auch sich etwas rausholt für die Zukunft. Wir wissen, dass fast jeder, der in der Zukunft oder der in seiner Gegenwart erfolgreich ist, immer sagt, damals gab es einen Moment, da bin ich innerlich fast gestorben und verzweifelt. Und da kam mir die Idee. Also für alle, die gerade das Gefühl haben, dass sie auf der Nachtmeerfahrt der Seele unterwegs sind, jetzt hier die Stunde genießen, nutzen und vielleicht auch sich das rausziehen, den Impuls, um die Zukunft wieder genießen zu können. Aber das mache ich natürlich wie immer alles nicht alleine. Da brauche ich noch einen Mitfahrer auf Backbordseite und das ist mein lieber Alexander Palke. Ich grüße dich.
Ja, mein Lieber, ich grüße dich auch und halte dich fest, denn jetzt hier geht's in die Geisterbahn. Wir fahren direkt ganz tief nach unten in die Welt von Pluto Hades in die Nacht. Ja, das Schöne ist, wenn man das wirklich mal verstanden hat, dann kann man seine eigene Krise vielleicht besser verstehen und kann natürlich auch sehen, wie komme ich da wieder raus. Das ist so ein bisschen wie ein Führerschein sozusagen, den ihr jetzt hier sozusagen bei uns machen könnt. Ein Führerschein, um diese Nachtmeerfahrt der Seele zu bestehen, denn wir Menschen müssen da alle durch, mehr oder weniger. Mal ja, der eine früher, der andere später. Der andere intensiver, der andere vielleicht ein bisschen weniger intensiv, aber wir alle haben ja diese dunklen Seiten, diese Schattenseiten. Und wenn wir die wirklich durchwandert haben, wenn wir die wirklich verstanden und integriert haben, dann geht es natürlich auch wieder rauf und dann sind wir natürlich auch auf der Lichtseite viel besser ausgerüstet und ausgestattet und können sozusagen den Widrigkeiten des Lebens auch besser ins Auge schauen. Ja, man sagt auch dunkle Nacht der Seele bei der Nachtmeerfahrt der Seele und das ist jetzt ein tiefenpsychologischer, aber auch ein spiritueller Begriff. Ja, Manuel hat es gesagt, für eine in der Regel schwere Lebenskrise. Sie beschreibt eine Phase der Orientierungslosigkeit, in der alte Überzeugungen zerbrechen und das Ego seine Kontrolle verliert. Dieser schmerzhafte Prozess dient jedoch der Transformation, um gestärkt, gereift und mit einem tieferen Bewusstsein wieder aufzutauchen. Das heißt, wenn wir diese Nachtmeerfahrt durch haben, dann tauchen wir wieder auf und sind aber auch gereift, gestärkt und sind weiter in unserem Bewusstsein und in unseren seelischen Kräften. Wir haben uns das mal genauer angeguckt, wo denn dieser Begriff eigentlich herkommt. Also wo kommt Nachtmeerfahrt her und er stammt tatsächlich aus der antiken Mythologie. Er beschreibt die Reise der Sonne oder auch eines Sonnengottes, wie zum Beispiel Ra in Ägypten. Also er beschreibt die Reise der Sonne, die am Abend im Westen untergeht, nachts durch den gefährlichen, finsteren Ozean der Unterwelt fährt und am Morgen im Osten neu geboren wird. Wer hat den Begriff in die moderne Psychologie eingeführt? Das war der bekannte Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung, oft abgekürzt auch C.G. Jung. Und er hat den Begriff in die analytische Psychologie eingeführt. Na, er nutzte die mythologische Reise als Metapher für den Abstieg des Ich-Bewusstseins in die Tiefen, unbewussten Schichten der Psyche während einer schweren Krise. Und da gibt es auch den Begriff, wie ich schon gesagt habe, dunkle Nacht der Seele, der kommt vom christlichen Mystiker Johannes vom Kreuz und beschreibt primär das Gefühl der Gottverlassenheit auf dem spirituellen Weg. Das sind ja auch dann diese Krisen, in denen man sich fragt, ja, wo ist denn Gott? Oder vielleicht sogar zweifelt daran, dass es Gott geben kann. Diese Gottverlassenheit, die man da spürt, da ist man dann generell auf der dunklen Nacht der Seele. Aber auch wenn wir die Gottverlassenheit im Alltag vielleicht manchmal spüren, dass wir merken, wir sind gar nicht angebunden, wir sind gar nicht im Vertrauen, wir sind gar nicht im Urvertrauen, wir sind gar nicht im großen Ganzen so eingebunden, wir fühlen uns da zumindest nicht eingebunden, dann ist es auch eine Gottverlassenheit. Und je weiter wir eben im Ego sind, desto gottverlassener fühlen wir uns. Die Nachtmeerfahrt ist breiter gefasst und betont, also im Vergleich jetzt zur dunklen Nacht der Seele ist also dieser Begriff der Nachtmeerfahrt einfach breiter gefasst und betont jetzt den psychologischen Transformationsprozess und die Konfrontation mit dem Unbewussten. Und da kommt vielleicht die Frage auf, auch wenn der ein oder andere Mediziner oder Wissenschaftler zuhört, ist es jetzt eine medizinische Depression? Da muss man sagen, nein, natürlich nicht. Obwohl die Symptome wie zum Beispiel Traurigkeit, Antriebslosigkeit und auch Sinnverlust einer Depression ähneln. Allerdings ist es aus psychologischer Sicht so, dass die Nachtmeerfahrt als ein krisenhafter, aber sogar auch als ein gesunder Anpassungs- und Reifeprozess der Seele begriffen wird, während jetzt eine klinische Depression zum Beispiel starr blockiert ist und auch natürlich medizinisch behandlungsbedürftig ist. Wo ist jetzt noch der Unterschied? Naja, die Nachtmeerfahrt sagt ja schon, wir sind ja noch in Bewegung, wir fahren. Ja, und wir fahren, das heißt, wir sind in einer Krise. Krise heißt immer auch übersetzt Entscheidung und Entscheidung heißt eben auch, wir gehen jetzt hier durch diese dunkle Nacht, aber fahren eben auch entlang, um vielleicht unser Leben neu auszurichten oder Dinge hinter uns zu lassen, die uns nicht mehr gut tun. Und das ist natürlich keine klassische Depression, weil bei der Depression dann eben, da wäre ein Stillstand, dann würde das keine Fahrt mehr sein, keine Nachtmeerfahrt, sondern ein Nachtstillstand. Da hängt dann jemand da unten fest und bewegt sich nicht mehr, also das Schiff fährt nicht mehr, das Boot, was auch immer. Und das spielt eine große Rolle. Warum wird jetzt hier das Meer als Symbol gewählt? Also das Meer symbolisiert ja in der Psychologie das Kollektive und auch das persönliche Unbewusste. Also das Kollektive ist immer, was alle Menschen miteinander verbinden und das Persönliche ist so dein ganz eigenes persönliches Unterbewusstsein. Und dieses Meer ist riesig, unberechenbar, tief und birgt sowohl verborgene Gefahren in Form von Monstern, aber auch unentdeckte Schätze. Das sind Ressourcen, die wir in uns haben und die wir eben auch auf dieser Nachtmeerfahrt der Seele sozusagen entdecken können. Warum findet das Ganze nun in der Nacht statt? Naja, die Nacht symbolisiert natürlich das Fehlen von rationalem Licht, der für Verstand, Logik oder bewusste Kontrolle steht. Das wäre das Symbol der Sonne. Im Dunkeln greifen die gewohnten Orientierungspunkte des Alltags aber nicht mehr und man ist gezwungen, nach innen zu blicken. Welches psychologische Ziel hat die Nachtmeerfahrt? Also das Hauptziel ist die Individuation, also das Werden des Menschen zu dem, der er wirklich ist. Ja, genau, zu dem, der er wirklich ist. Denn der Mensch ist natürlich in Wahrheit nicht sein Ego. Also der Herr Müller in der Straße, so und so wohnhaft in dem und dem Land mit dem und dem Beruf, das ist ein Ego, eine Ego-Identifikation. Aber der Mensch selber ist natürlich etwas anderes und da gibt das Ego sozusagen die Vormachtstellung auf, wenn wir in der Nacht der Seele unterwegs sind und wir begegnen dann dem viel umfassenderen Selbst. Ja, also die Führung des Lebens wird dann dem Selbst übertragen und nicht dem Ego. Und das ist ein riesiger Prozess, aber das ist auch der Heilungsprozess. Denn wir sind, wenn wir im Ego sind, da beginnt auch Leid, denn im Ego, da können wir uns leicht verstricken. Ja? Also, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, jemand anders verdient mehr als ich oder ist schöner als ich oder so, dann ist das ein Ego und dann fühle ich mich ja schlecht, dann entsteht ja Leid durch diese Identifikation. Wenn ich aber jetzt in dieses höhere Selbst mich begebe, dann merke ich, dass alles eins ist und dass nicht einer besser wie der andere oder irgendwie, da hören diese Vergleiche auf, man ist dann sozusagen im Reinen mit diesem höheren, riesigen Selbst sozusagen und identifiziert sich nicht mehr mit diesem kleinen Ich, das also wirklich winzig ist im Vergleich zu diesem kollektiven oder auch persönlichen Unterbewusstsein. Und daher fragt man sich natürlich auch, was passiert denn jetzt mit dem Ego während dieser Reise? Ja, man kann es eigentlich sagen, und das klingt jetzt sehr krass, aber das ist jetzt hier natürlich bildlich gemeint, das Ego erlebt eine symbolische Kastration oder einen Tod. Ja, und nochmal zu sagen, der Tod des Egos ist nicht der Tod des Menschen, ja, sondern es ist der Tod des Egos, einer bestimmten Identifikation. Ne? Also das können zum Beispiel auch Glaubenssätze sein, von denen man total überzeugt ist. Das ist auch Ego. Ja? Und wenn man das plötzlich aufgibt, also entweder wird es kastriert oder sogar komplett sterben, ein Ego, dann ja, ist das hier bei der Nachtmehrfahrt der Seele der Fall. Das heißt also, die Illusion des Egos von absoluter Kontrolle, Macht und Unfehlbarkeit wird hier zerschlagen. Man könnte auch sagen, wir werden hier auf dieser Nachtmehrfahrt der Seele demütig. Ja, am Anfang fühlt es sich an wie ein Vernichtungsfeldzug, denn das Ego hat natürlich Angst zu sterben. Das Ego möchte ja auch überleben. Das ist ja auch, ne, das hat einen Selbsterhaltungstrieb, einen Überlebenstrieb wie ein Lebewesen auch, wie ein Tier, wie ein Mensch. Das heißt, will überleben, will nicht sterben. Fühlt sich deswegen wie ein Vernichtungszug an, wenn wir sozusagen ein Ego aufgeben müssen oder einen Ego-Anteil. So, aber wenn es kastriert wird, ist es auch so. Aber dann, ja, später kommt Befreiung von Leid. Da kommen wir dann noch dazu. Wir gucken uns jetzt aber erstmal noch die Phasen der Nachtmehrfahrt mal an. Und zwar ist es ein klassischer Dreischnitt von erstmal Trennung. Also am Anfang ist es der schmerzhafte Prozess, weil der Verlust des Alten steht. Dann kommt eine Schwellenphase, das nennt man auch eine Liminalität. Das ist die eigentliche Fahrt im Dunkeln. Also man hat jetzt, und das ist natürlich die Herausforderung, man hat quasi das Alte aufgegeben und hat gleichzeitig eine Fahrt im Dunkeln und eine Wiedereingliederung kommt jetzt, die Neugeburt und die Rückkehr in die Welt. Die Neugeburt und die Rückkehr in die Welt wird als befreiend und auch als Glücksgefühl empfunden, während natürlich, wenn man jetzt sozusagen das Ego losgelassen hat und erstmal sich etwas orientierungslos im Dunkeln befindet, dass man dann natürlich, dass das eher erstmal unangenehm sein kann. Je nachdem, wie bewusst ich mich eben auf diesen Prozess einlasse. So. Und welche Rolle spielen jetzt hier die Mythen, wie die von Jonas und dem Wal? Also das ist ja eine biblische Geschichte, der eine oder andere kennt sie von euch, von Jonas, der wird vom Wal verschluckt und verbringt in dessen Bauch 3 Tage. Das ist das Paradebeispiel einer Nachtmehrfahrt. Der Walbauch ist der Ort der Isolation, des Nachdenkens und der schließlichen Läuterung vor dem Neuanfang. Also man sieht auch, in der Bibel ist die Nachtmehrfahrt der Seele thematisiert. Und da kommt die Frage auf, dass Leute sagen, ja, ich will mich ja entwickeln, ich möchte weiterkommen. Kann ich denn eine Nachtmehrfahrt bewusst herbeiführen? Da kommt die etwas nüchterne Antwort, in der Regel nicht. Sie wird fast immer durch äußere Schicksalsschläge oder einen inneren psychischen Zusammenbruch erzwungen. Es tut uns auch leid, dass wir das so sagen müssen. Aber die Menschen begeben sich in der Regel selten freiwillig auf eine Nachtmehrfahrt, denn Wir wollen ja alle Glück haben. Wir wollen ja alle die Sonnenseite, das Schöne im Leben haben. Das ist auch ganz menschlich. Und jetzt zu sagen, ich begebe mich jetzt bewusst in die Nacht, mehr auf die Nachtmeerfahrt, das passiert in der Regel nicht. Also zumindest ist es nicht bekannt, dass es jemandem gelungen wäre. Und zwar ist es meistens dann, dass wir so ein bisschen dahin gezwungen werden durch äußeres Leid oder inneres Leid, wenn das bisherige Lebensmodell aus irgendeinem Grund nicht mehr tragfähig ist. Was löst jetzt so eine Krise meistens aus? Zum Beispiel der Tod eines geliebten Menschen, Scheidungen, schwere Krankheiten, der Verlust des Arbeitsplatzes oder auch eine tiefgreifende Sinnkrise in der Lebensmitte, bekannt auch als die Midlife-Crisis. Ja, und dann frage ich mal dich, mein lieber Manuel, ist denn die Nachtmeerfahrt der Seele ein universelles menschliches Phänomen?
Da werden wir lachen und tatsächlich ja, denn wir Menschen sind uns ähnlicher, als wir denken, denn alle Kulturen haben hier ähnliche Mythen. Da gibt es zum Beispiel ja, die sogenannten Heldenreisen. Und das ist einfach ein weltweites Phänomen, wo man einfach einer gleichen Gesetzmäßigkeit folgt. Das gehört auch natürlich zur Erfahrung des kollektiven Erbes der Menschheit. Und auch bei der Frage, was unterscheidet sich denn oder wie unterscheidet sich die Nachtmeerfahrt von einer normalen Lebenskrise, da muss man einfach sagen, dass eine normale Krise oft nur ein einziges spezifisches Problem, wie zum Beispiel jetzt Geldnot betrifft, aber bei der Nachtmeerfahrt, ja, da erschüttert es das gesamte Fundament der Identität, also das gesamte Weltbild und das Selbstverständnis stehen hier mit einem Male auf dem Prüfstand. Welche Rolle spielt der Alchemismus in Jungs Konzept? Ja, da verglich ja Jung die Nachtmeerfahrt mit dem alchemistischen Stadium der Nigredo, also der Schwärzung. Und das ist halt der Zustand des Zerfalls, also auch der Fäulnis und des Chaos, ohne den die Erschaffung des philosophischen Seins, also des reifen Selbsts, halt unmöglich ist. Also zuerst muss man durch die Tiefe gehen, um dann vernünftig wieder über Wasser zu sein. Ja, warum fühlt man sich dabei so einsam? Weil es halt eine zutiefst individuelle Reise ist und da kann niemand einen wirklich die Hilfe oder die Schatten oder auch die Konfrontation abnehmen. Freunde und Familie, die können zwar Beistand leisten, aber die innere Transformation, ja, die muss leider alleine durchschritten werden. Was bedeutet denn da das Symbol des Sonnengottes in uns? Der Sonnengott steht ja für unsere bewusste Lebensenergie und auch Willenskraft und gerade die Nachtmeerfahrt, die zeigt, dass diese Energie periodisch regeneriert und auch gereinigt werden muss, indem sie ins Unbewusste eintaucht. Also kann man damit vergleichen, dass wenn man immer irgendwie es gut hat, dann erkennt man nicht mehr den Kontrast, dann hat man es immer gut. Und dadurch ist bei dieser Nachtmeerfahrt diese Reinigung nötig, das heißt durch die tiefen negativen Erlebnisse, sodass wir das Positive auch wieder zu schätzen wissen. Eine sehr wichtige Frage, kann eine Nachtmeerfahrt auch scheitern? Und da gibt's leider ein klares Ja, denn wenn das Ego sich starrsinnig weigert, sich zu verändern oder in der Opferrolle verharrt, dann kann der Prozess in chronischer Bitterkeit, Suchtverhalten oder einer echten psychischen Erkrankung stagnieren. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Also, wir haben negative Erlebnisse, die wir durchschreiten. Und dann gibt es ja Menschen, die diesen Gedanken haben, und das sind auch vor allem spirituelle Menschen, die sich sagen, nein, Negatives darf hier nicht sein, ich denke nur positiv und bleibe optimistisch, mache positiv weiter. Das ist dann auch Starrsinnigkeit des Egos, weil dann passiert ja nichts in einem. Also wenn man nicht diese Fahrt durchlebt in all seinen Phasen, der Trauer, der Erschütterung, vielleicht auch des Schocks, dann kann sich nichts verändern. Deswegen ist auch immer der Hinweis an alle, die sich, natürlich wollen wir uns immer vor Schmerz schützen, das ist vollkommen normal, das ist auch im Menschen so angelegt, man möchte ja Positives erleben, ist es trotzdem wichtig. Und das ist jetzt an dieser Stelle, glaube ich, an alle die Menschen gerichtet, die gerne immer sagen, ich bin Zweckoptimist, muss ich dazu sagen, zu denen gehöre ich auch, dass man wirklich sagt, nein, also wenn was Schlimmes passiert, dann muss man sich damit befassen. Es geht nicht anders. Natürlich haben viele Menschen dann Angst, dass man Angstzustände bekommt, dass man in ein tiefes schwarzes Loch fällt. Das glaube ich auch und das ist auch wahrscheinlich teilweise und zeitweise so. Ja, man geht da wirklich durch die Hölle, aber nur dadurch wird man im Leben reif. Die Seele reift mit. Ja, welcher Zusammenhang besteht denn eigentlich zu der Heldenreise nach Joseph Campbell? Ja, die Nachtmeerfahrt, die entspricht dem zentralen Abschnitt der Heldenreise, dem Abstieg in die Hölle oder auch dem Weg durch die Unterwelt, wo der Held Prüfungen besteht und auch das Elixier gewinnt. So, und das ist halt so. Und da sagt man natürlich, ja, aber das ist ja ein schmerzhafter Prozess. Warum ist denn dieser Prozess so schmerzhaft? Und der ist halt schmerzhaft, und jetzt halte dich fest, weil es mit dem Loslassen von der alten Identifikation zu tun hat. Also, dass man sich nur zum Beispiel als der erfolgreiche Manager sieht oder dass man denkt, ich bin der perfekte Ehemann oder die perfekte Ehefrau. Und das löst dann natürlich Schmerzen aus. Das Positive hier dran ist, es ist eigentlich nur Phantomschmerz, weil man definiert sich über etwas, was man im Grunde genommen ja eigentlich überhaupt gar nicht ist. Deswegen ist das auch eine Illusion, die dann in dem Moment in einem stirbt, um dann tatsächlich auch vielleicht die Chance zu haben, dass man sich anderen Dingen zuwendet, die einem wirklich wohler tun. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf die Symptome und auch auf das Erleben und die Psychosomatik ein und auch auf die Psychodynamik. Was sind denn so die ersten Anzeichen einer beginnenden Nachtmeerfahrt? Und das ist so ein schleichendes Gefühl von Sinnlosigkeit. Auch diese plötzliche Unzufriedenheit mit Dingen, die früher Freude gemacht haben. Auch eine unerklärliche Erschöpfung und das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken. Warum verliert man das Interesse an sozialen Kontakten? Die Energie der Psyche wird nach innen abgezogen. Das ist eine sogenannte Introversion. Für oberflächlichen Smalltalk oder gesellschaftliche Verpflichtungen ist dann einfach schlicht keine psychische Kraft mehr vorhanden. Welche Emotionen dominieren denn während der Fahrt? Ja, da muss man sagen, da ist natürlich einmal Angst vor dem Kontrollverlust, eine tiefe Trauer über das Vergangenheit, auch Wut über die Situation und eine existenzielle Ohnmacht gegenüber dem Schicksal. Und das sind auch wirklich die Gefühle, die man fühlen muss. Wenn man jetzt böse ist, dann würde man sagen, wenn man das nicht fühlt, dann geht das Schiff noch ein paar Meter tiefer. Wie verändert sich denn das Zeitempfinden? Ja, die Zeit scheint in diesem Moment absolut still zu stehen oder sich unendlich in die Länge zu ziehen. Da halt die Zukunft unklar und die Vergangenheit abgeschlossen ist, verharrt man halt in so einer qualvollen, scheinbaren, endlosen Gegenwart. Also man ist in so einer komischen Leere gefangen. Warum treten denn da auch oft Schlafstörungen auf? Das hat sehr viel damit zu tun, dass das Bewusstsein ja nachts ruht und diese unbewussten Inhalte wie Schatten und Ängste ganz klar massiv an die Oberfläche drängen und das Gehirn dann auf Hochtouren arbeitet, um die seelischen Umbrüche zu verarbeiten. Ja, und was bedeutet denn der Begriff Schattenarbeit in diesem Kontext. Hatten wir übrigens auch schon mal als Thema gehabt. Schattenarbeit, gerne nochmal diesen Podcast anhören. Ja, der Schatten, der umfasst halt alle verdrängten, abgelehnten oder ungelebten und auch ungeliebten Anteile unserer Persönlichkeit, wie zum Beispiel Neid, Schwäche und auch Aggression. Und in der Nachtmeerfahrt wird man gezwungen, diesen Anteilen ins Auge zu blicken und sie zu integrieren und auch zu akzeptieren. Wir sind halt in einer Polarität. Wir sind nicht nur tolle Superhelden, sondern wir sind auch Menschen mit Schwächen. Ja, und warum fühlt man sich da so oft gelähmt? Ja, weil die alten Antriebsmechanismen, wie zum Beispiel Druck, Ehrgeiz und Perfektionismus, auf einmal nicht mehr funktionieren und neue, gesündere Motive sich erst noch bilden müssen. Es ist also eine Phase, ja, einer seelischen Eiszeit. Welche Rolle spielen Träume in dieser Phase? Träume sind in dieser Zeit ganz besonders intensiv, leider oft albtraumhaft oder auch mythologisch aufgeladen, aber sie zeigen auch Symbole des Todes, des Eingesperrtseins, aber auch subtile Hinweise auf Rettung und Neuanfang. Ja, und viele verzweifeln da an ihrem Verstand und das ist vollkommen normal, denn wenn die Logik versagt, man sich also in dieser Krise nicht mehr rational erklären oder bestimmte Dinge wegdenken kann, ist das absolut normal, denn das rationale Ego merkt, dass es nicht mehr der Herr im eigenen Hause ist. Was ja gut ist, dann kann man das Ego endlich loslassen. Wie äußert sich denn der körperliche Aspekt der Nachtmeerfahrt? Oft durch psychosomatische Beschwerden wie diffuse Schmerzen, auch Magen-Darm-Probleme oder extreme Bleischwere an den Gliedmaßen. Der Körper spiegelt halt das seelische Schwere-Dasein wider. Das heißt also auch, dass die Seele gerade schwerst Arbeit leistet. Und warum ist Weinen in dieser Phase so besonders wichtig? Tränen sind ein Ventil für angestaute seelische Energie. Sie symbolisieren das Verflüssigen von inneren Erstarrungen und leiten den Prozess des Trauerns und des Loslassens ein. Dann gibt es noch so einen Begriff, Liminalität. Was bedeutet das? Das ist der Begriff oder der Zustand des Dazwischenseins. Also man ist nicht mehr der Alte, man ist aber auch noch nicht der Neue. Es ist also ein rechtsfreier, ungeschützter Raum der puren Potentialität, der sich extrem unsicher anfühlt, weil man halt nicht weiß, in welche Richtung man gehen soll. Warum neigen Menschen oft dazu, die Nachtmeerfahrt zu betäuben? Ja, das hatte ich eben schon mal so ein bisschen erklärt, weil halt der Schmerz der Leere schwer auszuhalten ist und viele flüchten sich dann in Alkohol oder auch in Arbeit oder in, ja, exzessiven Medienkonsum oder stürzen sich sofort in neue Beziehungen, ohne diese Stille da wirklich zu erleben, um dem Ganzen zu entkommen. Jetzt ist die große Frage, ist das von Erfolg gekrönt, diese Betäubungsversuche? Und da gibt es auch ein klares Nein, weil die seelische Transformation ein autonomer Prozess ist. Und je mehr man sich wehrt oder ablenkt, desto lauter und destruktiver meldet sich das Unterbewusstsein zurück, zum Beispiel auch durch Panikattacken. Und gibt es einen Unterschied im Erleben zwischen Männern und Frauen? Sehr spannende Frage. Und da muss man sagen, komplettes Ja. Denn Männer erleben den Kontrollverlust oft als Angriff auf ihre Leistungsfähigkeit und Autonomie. Und Frauen leiden da häufiger unter dem Zusammenbruch auch von Beziehungsstrukturen und der Frage nach einem eigenen Selbstwert abseits dieser Fürsorgerolle. Ja, was bedeutet es, wenn die Persona zerbricht? Ja, die Persona. Die Persona ist eine Maske, die wir für die Außenwelt tragen, um den Erwartungen zu entsprechen, und bricht sie in einer Krise zusammen, dann fühlt man sich nackt und verletzlich, verletzlich wird aber gleichzeitig authentischer. Und warum ist das Gefühl von Sinnlosigkeit so zentral? Weil der alte Sinn ausgedient hat, also der bisherige Lebensentwurf basierte natürlich oft auf äußeren Werten, und das Fehlen von Sinn zwingt einen dazu, nach einem inneren, tiefen Lebenssinn zu suchen. So, jetzt lassen wir nochmal den Alex ein bisschen suchen, und zwar sucht er jetzt mal die Antwort nach der Frage, wie reagiert das soziale Umfeld meistens auf einen Menschen in der Nachtmeerfahrt?
Na, tatsächlich oft mit Unverständnis. Du hast das schon so schön angesprochen mit der Persona, ne? Das, was die Menschen erwarten. Wir erwarten natürlich auch von anderen Menschen, dass sie irgendeine Rolle ausfüllen, ne? Die wir von ihnen kennen. Ne, also beispielsweise der Busfahrer, ja, der erfüllt seine Rolle, egal ob er jetzt morgens gerade einen Streit hatte mit seiner Frau ums Frühstück sei oder nicht. Wir erwarten einfach, dass der funktioniert, dass der seinen Bus fährt und dass der uns da sozusagen von A nach B bringt, nur als Beispiel. Und so ist er mit vielen Leuten auch im persönlichen Umfeld, sei es der Ehemann, die Frau, die Kinder. Wir erwarten ja von denen gewisse Dinge, der Lehrer, der Chef, der Kollege, was auch immer. Und natürlich reagiert ein Mensch, der dann, wenn jetzt ein Mensch plötzlich in der Nachtmeerfahrt der Seele sich befindet und dieses Bild zusammenbricht, dann kann es schon mal sein, dass das Umfeld mit Unverständnis reagiert. Und es kommt vielleicht auch der Satz, ja Mensch, jetzt reiß dich doch mal zusammen, ja, oder man zieht sich zurück. Das Umfeld spiegelt die Angst vor dem eigenen Abstieg wider und wünscht sich den funktionierenden Menschen zurück. Das heißt, viele Menschen können einfach auch nicht damit umgehen, wenn jemand psychisch jetzt völlig zusammenbricht und einfach so gar nicht mehr funktioniert nach außen hin. Das ist natürlich ein Thema. Aber es ist eben auch auf der anderen Seite vielleicht wichtig für uns, da wir jetzt diesen Podcast hören, wenn so etwas passiert, dass ein Mensch wirklich zusammenbricht und so gar nicht mehr kann, und wenn er uns in irgendeiner Weise nahesteht, dass wir da versuchen, Verständnis dafür aufzubringen, auch wenn es vielleicht schwerfällt, und diesem Menschen diesen Raum auch geben, den er da jetzt im Moment einfach braucht. Denn niemand will damit uns ärgern oder irgendwie kann das vielleicht in dem Moment auch gar nicht mehr steuern. Und da kommt die Frage, kann man jetzt in dieser Nachtmeerfahrt auch stecken bleiben? Und da muss ich sagen, leider ja. Man nennt das dann eine Neurose oder auch eine chronische Regression, wenn Menschen in dieser Nachtmeerfahrt einfach stecken bleiben. Diese Menschen suhlen sich im Leid. Sie sind aber auch nicht bereit, eine Verantwortung zu übernehmen für ihre Transformation. Also es ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich sage, ja, ich breche gerade zusammen und ja, ich kann gerade gar nicht mehr und ich kann auch nicht mehr funktionieren, aber ich möchte trotzdem dadurch, ich möchte die Verantwortung übernehmen, ich möchte das schaffen, aber ich kann gerade einfach nicht. Oder ob ich sage, ja, ich bin zusammengebrochen, aber ich bin ja das Opfer und ich übernehme überhaupt keine Verantwortung und ich resigniere und kapituliere total, dann bleibt man in diesem Zustand des Opferseins oder bleibt dann sozusagen auch, und das klingt jetzt sehr hart, in diesem reinen Verfall hängen. Deswegen ist es wichtig, wenn wir in der Nachtmeerfahrt sind, zu schauen, dass wir da trotzdem weitermachen, egal wie schwer die Situation ist, einfach durchgehen, weil es kommt wieder das Licht am Ende des Tunnels. Das ist das Versprechen, das uns die Nachtmeerfahrt eigentlich auch geben kann. Und solange wir es irgendwie beeinflussen können, sollten wir doch wirklich alles dafür tun, um tatsächlich dran zu bleiben. Und da kommen wir zur nächsten Frage. Warum ist denn die Nachtmeerfahrt jetzt keine Verschwendung von Lebenszeit? Der eine oder andere denkt sich vielleicht, naja, ich will doch glücklich sein hier auf der Erde. Ich will es doch gut haben. Ich will auf der Sonnenseite stehen. Ich möchte keine Nachtmeerfahrt. Ich möchte, das ist doch Zeitverschwendung. Ich bin doch vielleicht nur 80 Jahre hier auf diesem Planeten oder 90. Und ich möchte das doch positiv erleben, ich möchte doch jetzt nicht meine Zeit hier verschwenden mit einer Nachtmeerfahrt. Und dem kann man immer nur die Antwort geben, ja, aber die Nachtmeerfahrt ist die fruchtbare Zeit oder kann sogar die fruchtbarste Zeit deines ganzen Lebens sein. Erst im Vakuum des Verlustes entsteht der Raum für echte, tiefgreifende Kreativität und charakterliche Reife. So, und das Ganze hat natürlich eine sehr spirituelle und auch mythologische Dimension. Ja, und da gucken wir uns mal an, welche Gottheiten sind denn mit dieser Nachtmeerfahrt verbunden? Naja, wir haben am Anfang dieses Podcasts schon mal angesprochen, den ägyptischen Gott Ra. In Griechenland sind es Götter der Unterwelt wie Hades, ja, Persephone oder Dionysos. Diese drei sind Götter der Unterwelt in der griechischen Mythologie. Aber auch Hekate, die Göttin der Kreuzungswege und der Nacht, ist eine Begleiterin dieses Prozesses. Was symbolisiert der Abstieg der Göttin Inanna in die Unterwelt? Da gibt es sogar ein Legesystem im Tarot, das heißt Inanna, der Abstieg in die Unterwelt. Ein sehr schönes Legesystem, aber das ist auch wirklich, empfehle ich nur, wer ein bisschen Tarot-Erfahrung hat und sich da wirklich mal tiefergehend damit auseinandersetzen will. Da kann man nämlich mal seine dunkle Seite auch mal ganz bewusst anschauen. Vielleicht gerade, wenn man auch in so einem Tief ist, kann so ein Legesystem mal ganz interessant sein. Der sumerische Mythos von Inannas Abstieg zeigt meisterhaft die Nachtmeerfahrt. An jedem der sieben Tore der Unterwelt, und für jedes der sieben Tore gibt es dann quasi eine Kartenposition in diesem Legesystem, also an jedem der sieben Tore der Unterwelt muss sie ein königliches Gewandstück, also quasi eine Ego-Identifikation ablegen, bis sie nackt stirbt, um später verwandelt wieder aufzuerstehen. Was bedeutet das alchemistische Prinzip Solve et Coagula? Ja, das bedeutet löse und verbinde. Die Nachtmeerfahrt übernimmt den Teil des Lösens, also da geht es um das Auflösen, Verflüssigen der alten Strukturen oder auch der Strukturen des Egos, damit später eine höherwertige Neuzusammensetzung, eine Coagula stattfinden kann. Und wir haben vorhin ja schon gehört, es kann die fruchtbarste Zeit des Lebens sein. Genau deswegen, weil wir, wenn wir diese Nachtmeerfahrt durchwandert haben, durchlaufen haben, das Ego aufgelöst haben, also das Auflösen, Verflüssigen der alten Strukturen stattgefunden hat, dass wir dann in eine höherwertige Neuzusammensetzung kommen und damit mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude auch haben. Weil wir einfach uns erweitert haben von einem engeren Raum in einen weiteren Raum und jeder kann das fühlen, sperr dich in einen engen Raum oder geh in einen engen Raum, zum Beispiel in eine Besenkammer und bleib da mal ein paar Minuten und geh danach in einen größeren Raum. Da wirst du merken, du wirst dich in einem größeren Raum viel wohler fühlen. Und dieses Ego, das ist ein ganz enger Raum. Und wenn wir das sozusagen ein bisschen schröpfen und uns erweitern durch diese Nachtmeerfahrt, dann fühlen wir uns danach auch besser. Wir erweitern die Räume, sie werden größer und wir werden dadurch auch angstfreier. Ja? Weil umso größer der Raum, umso weniger Angst haben wir auch. Enge, Angst und Enge, das ist ja auch verwandt, das Wort Angustus kommt von Enge. Und das Lateinisch und steht eben für diese Angst, ja, und deswegen, und im Ego sind wir immer eng. Wie betrachtet man jetzt sozusagen östliche Philosophien wie den Buddhismus aus Sicht der Nachtmeerfahrt oder wie blickt der, ich will es mal anders formulieren, wie blickt der Buddhismus auf diesen Zustand dieser Nachtmeerfahrt? Und der Buddhismus hat eine ganz interessante Sichtweise, die ihm natürlich auch total entspricht. Er sieht darin eine radikale Konfrontation mit Anatta, das ist das Nicht-Selbst, also eine Konfrontation mit auch Annika mit 2C geschrieben, das ist die Unbeständigkeit. Also es ist aus Sicht des Buddhismus hier das schmerzhafte, aber heilsame Erkennen, dass das Ego eine Illusion ist. Im Grunde genommen das Gleiche, was wir schon besprochen haben. Also wir sind mit, wenn wir mit dem Nicht-Selbst konfrontiert sind, und zwar radikal konfrontiert sind, dann nennt sich das eben Anatta im Buddhismus, das ist das Nicht-Selbst. Und Annika ist eben auch die Unbeständigkeit, denn das Ego ist ja immer auch die Beständigkeit, aber auch die Scheinbeständigkeit, dass das ja in Wirklichkeit gar nicht gibt. So, alles ist im Fluss und alles ist im Wandel, in der Veränderung. Das heißt, es gibt nie diese Festigkeit oder Stabilität, die wir glauben. Wir haben das nur als Hilfsmittel in unserem Ego, damit wir überhaupt irgendwo eine Orientierung haben oder auch eine Rationalität haben. Und dann schauen wir uns den Mystiker Johannes vom Kreuz noch an. Was meinte er, wenn er von der Reinigung der Sinne gesprochen hat? Johannes vom Kreuz beschrieb, dass Gott der Seele alle spürbaren Tröste, also alle spirituellen Gefühle und emotionalen Sicherheiten entzieht, damit die Seele lernt, aus reinem nackten Glauben und tiefer Liebe zu existieren, statt aus egozentrischem Genuss die Welt zu sehen. Also sprich, aus diesem höheren Selbst heraus die Welt zu sehen und nicht aus dem egozentrischen Genuss. Welche Rolle spielt dabei das Symbol des Feuers? Das Feuer symbolisiert die Läuterung. Man nennt das auch Purgerung. Das Alte wird verbrannt, Schuttreste werden zu Asche. Aus dieser Asche erhebt sich, wie der Phönix, das transformierte Selbst. Warum gilt die Nachtmeerfahrt als Initiationsritus? In indigenen Kulturen mussten Jugendliche schwere, einsame Prüfungen im Busch oder Wald bestehen, als Initiation, also sprich Einweihung, um symbolisch als Kind zu sterben und als Erwachsene neugeboren zu werden. Also das Kind, das ist ja auch eine Ego-Identifikation, ich bin ein Kind, musste sterben, um dem größeren Raum, nämlich dem des Erwachsenseins, Raum zu machen. Die Nachtmeerfahrt ist die psychologische Entsprechung für Erwachsene. Das heißt also, mit der Nachtmeerfahrt findet immer ein Reifungsprozess statt und wir werden immer auch wieder ein Stück erwachsener im Sinne von dem wahren Erwachsen werden, im Sinne von wir erwachsen aus etwas, wir wachsen aus etwas heraus, wir sind etwas vielleicht auch entwachsen, also wir entwachsen auch etwas und werden erwachsen daraus. So immer diesen Reifeschritt und das haben wir Erwachsenen im Laufe unseres Lebens ganz oft, immer wieder, dass wir wieder erwachsen werden. Ja, und was ist jetzt eine sogenannte existenzielle Vakuumerfahrung nach Viktor Frankl? Viktor Frankl war der Begründer der Logotherapie und er beschrieb damit das Gefühl der totalen inneren Leere. Er betonte, dass dieses Vakuum ein Aufruf ist, neue selbstgewählte Werte im Leben zu realisieren. Und da fragt man sich auch, es gibt dieses berühmte Bild des Fährmanns, wer Tarot ein bisschen kennt, der möge jetzt vielleicht an die Karte 6 der Schwerter denken, vor allem im Rider-Tarot. Wer vielleicht Hermann Hesse gelesen hat, wird auch den Fährmann natürlich kennen. Der Fährmann symbolisiert die Notwendigkeit, einen Tribut zu zahlen. Und auch hier geht es wieder um Loslassen von Altem, um von einem Ufer des Lebens, Bewusstseinsschritt, zum nächsten überzusetzen. Man kann nicht umsonst transformieren. Und das ist die gute Nachricht. Dann gibt es das Symbol des Labyrinths. Und das ist hier bei der Nachtmeerfahrt kein Irrgarten im klassischen Sinne, sondern ein verschlungener Weg, der unweigerlich ins Zentrum führt. Die Nachtmeerfahrt gleicht diesem Weg. Er ist lang und übersichtlich, führt aber direkt zum inneren Kern des Seins. Und da frage ich noch, was mit der Astrologie zu tun hat. Kann die Astrologie dieses Phänomens erklären? Ja, in der psychologischen Astrologie wird die Nachtmeerfahrt oft mit Transiten wie Pluto, der ja für Transformation, aber auch das Stirb und Werde steht, oder auch Saturn, der für Prüfung, Strukturkrise und Begrenzung steht, über sensible Punkte des Horoskops in Verbindung gebracht. Das ist also richtig. Und da frage ich dich mal, mein lieber Manuel, was bedeutet denn das Symbol des inneren Winters bei der Nachtmeerfahrt der Seele?
Das erinnert daran, dass die Natur Phasen des Stillstands und des scheinbaren Todes braucht, denn ohne den Winter, in dem die Kräfte in den Wurzeln unter der Erde gesammelt werden, gibt es auch keinen neuen Frühling. Das darf man nicht vergessen. Auch nach der Frage, die man sich stellt, welchen Sinn hat denn das Gefühl der Gottverlassenheit, wenn Menschen also vielleicht auch sogar ihren Glauben verlieren? Ja, das bricht den spirituellen Hochmut. Also solange wir glauben, spirituell alles im Griff zu haben, füttern wir unser Ego. Und die totale Verlassenheit, die zwingt zu radikaler Demut und zu echter Hingabe. Ja, wer ist der Psychoponpos? Das ist der Seelenführer, der auch in Mythen oft als Hermes oder Anubis bezeichnet wird. Und in der Psychologie ist es eine innere Weise des Instanz, also könnte auch ein Therapeut sein, der Seele hilft, den Weg durch die Unterwelt zu finden. Warum ist die Nachtmeerfahrt ein Akt der Gnade, auch wenn sie sich nicht so anfühlt? Weil es den Menschen vor der ultimativen Katastrophe bewahrt. Also ein Leben zu leben, das völlig an der eigenen Wahrheit vorbeigeht. So ist es eine Notbremse der Seele. Und was symbolisiert denn der Kampf mit dem Seedrachen? Das Monstermeer steht für die verschlingende Mutter oder auch die Trägheit des Unbewusstseins. Der Held muss das Monster von innen heraus bezwingen, also es aufschlitzen, um sich selbst und die verschluckten Werte zu befreien. Und was bedeutet das mystische Konzept des heiligen Nichts? Das ist die Erfahrung, die hinter allen Konzepten, Worten und auch Gedanken der schöpferischen Lehre existiert, die Quelle allen Seins ist. Also, wer das Nichts aushält, der findet darin alles. Warum ist Demut denn die wichtigste spirituelle Tugend auf dieser Fahrt? Weil jeder Stolz und jeder Widerstand die Fahrt nur verlängert. Demut bedeutet, das zu akzeptieren und auch, ich weiß im Moment nicht weiter, aber das ist vollkommen okay. Welcher Zusammenhang besteht zur Nahtoderfahrung? Die Nachtmeerfahrt simuliert psychologisch den Sterbeprozess und wer sie durchsteht, der verliert oft die Angst vor dem physischen Tod, weil er bereits das Sterben des Egos überlebt hat. Und was ist das Elixier, von dem wir eben mal gesprochen haben, das man am Ende dann mitbringt? Ja, das ist die gewonnene Weisheit, auch das tiefere Mitgefühl für das Leiden anderer, die emotionale Unabhängigkeit und eine unerschütterliche innere Verankerung. Das kann man tatsächlich ganz gut daran festmachen, dass wenn man als Mensch, der voll im Leben steht, sich einmal Menschen zuwendet, die nicht voll im Leben stehen. Also wenn man zum Beispiel soziale Arbeit macht oder sich um Obdachlose kümmert oder mal einen Tag in der Bahnhofsmission ist oder in einem Hospiz arbeitet, dann hat man selber mal so das Gefühl, dass das auch so wie die Nachtmehrfahrt der Seele bei einem ist, wenn man einfach mal auch merkt, ja, was man vielleicht für ein Leid im Moment erspart bekommt und was diese Menschen durchmachen. Ich weiß, dass die meisten Menschen sich nicht damit befassen, weil sie einfach auch Angst davor haben, durch das Leid der anderen selbst in einen sensiblen Moment zu kommen. Aber das ist so meine Idee. Es gibt ja Menschen, die sich vielleicht aktuell mit ihrem Leben nicht mehr glücklich fühlen, dass man dann vielleicht sagt, okay, ich mache was Soziales, was vielleicht mich da berührt, wo es mir wirklich richtig wehtut. Und wenn es in einem Kinderhospiz zu arbeiten ist, ich glaube, das ist für jeden das Härteste, was man machen kann. Gut, das muss man natürlich dann auch wirklich können. Man kann da nicht vor den Kindern zusammenbrechen, aber das wirklich zu machen und am Ende da gestärkt rauszugehen, weil man einfach weiß, man macht was Gutes und man kann dankbar sein für jeden Tag, an dem man glücklich lebt. Kommen wir jetzt so ein bisschen mehr in eine Richtung, wo man jetzt sagt, okay, wie geht man jetzt eigentlich damit um, mit der Nachtmehrfahrt der Seele? Ja, was sollte man während der Nachtmehrfahrt auf gar keinen Fall tun? Ja, am besten nicht sich hinstellen, da gibt's tiefe Brücken. Nein, Quatsch. Also, man sollte keine weitreichenden, impulsiven Lebensentscheidungen aus der Panik heraustreffen. Zum Beispiel also sofort zu kündigen oder eine Ehe überstürzt zu beenden. Nein, man sollte erstmal schauen, was überhaupt passiert, solange das Wasser hier noch aufgewühlt ist. Und wie lautet die beste Devise für das Durchschreiten? Wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter. Von Winston Churchill. Nicht stehen bleiben, nicht leugnen, sondern den Prozess fließen lassen. Wie kann kreativer Ausdruck helfen? Durch Malen, Schreiben, auch Töpfern oder Musizieren, die geben den formlosen Ängsten und Schatten eine Gestalt. So hat C.G. Jung auch eine Methode zur aktiven Imagination erstellt und auch entwickelt. Warum ist Körperarbeit wie Yoga oder Spaziergänge nützlich? Sie erdet die überreizte Psyche. Wenn der Kopf im Chaos versinkt, hilft der psychische Kontakt zur Erde und die Bewegung des Körpers nicht, den Halt zu verlieren. Wann sollte man professionelle therapeutische Hilfe suchen? Immer dann, wenn Suizidgedanken auftreten und der Alltag über Monate hinweg überhaupt nicht mehr bewältigt werden kann oder man in eine totale Selbstvernachlässigung abgleitet. Welche Therapieform eignet sich dann am besten? Ja, da ist erstmal die analytische Psychologie nach Jung wichtig, die also tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder auch transpersonale Therapieformen mitentwickelt, die explizit spirituelle Krisen mit einbeziehen. Warum hilft denn das Schreiben eines Tagebuchs? Das wirkt halt wie ein Logbuch auf stürmischer See. Und beim späteren Nachlesen erkennt man, dass die Krise eine Dynamik hat und sich Symbole und Gefühle stetig verändern. Und vielleicht auch, dass es dort Momente gibt, an denen man erkennt, okay, da kann man etwas verändern, weil oft sieht man dann kleinere Zeichen erst später, wenn man sich das Ganze notiert. Wie erklärt man seinem Partner, was mit einem vorgeht? Da sollte man schon erklären, dass man sich in der Phase der inneren Neuorientierung befindet, die also nichts mit mangelnder Liebe zu tun hat, sondern ein persönlicher Reifungsweg ist, der Zeit braucht. Was bedeutet radikale Akzeptanz nach Tara Brach? Es bedeutet, den Schmerz und der Leere nicht auszuweichen, sondern zu sagen, ja, so fühlt es sich gerade an. Ich heiße dieses Gefühl willkommen. Das bricht den Widerstand und nimmt die Angst der Macht. Warum ist Rückzug in die Natur so heilsam? Die Natur wertet nicht. Bäume, Flüsse und Berge zeigen uns ein stabiles, zyklisches Sein, das dem Suchenden unbewusst Sicherheit und Rhythmus vermittelt. Wie unterscheidet man eine spirituelle Krise von einer Psychose? Bei einer spirituellen Krise, also bei einer Nachtmehrfahrt, bleibt das reflektierende Ich intakt. Der Betroffene weiß, dass er leidet und sucht nach Sinn. Bei einer Psychose bricht die Realitätsprüfung komplett weg, dass man sich fragmentiert fühlt und man auch den Bezug zur Realität verliert. Welche Rolle spielt denn Vergebung in diesem Prozess? Oft richtet sich in der Krise bittere Wut gegen einen selbst. Warum habe ich in meinem Leben so gelebt? Vergebung für die eigenen Fehler der Vergangenheit ist der Schlüssel, um das Boot wieder flott zu machen. Darf man während der Nachtmehrfahrt auch lachen? Natürlich, klar. Ja, Humor und Selbstironie sind mächtige Werkzeuge. Sie schaffen Distanz zum Drama des Egos und zeigen, dass man die Situation zwar ernst, aber sich selbst nicht so wichtig nehmen sollte. Wie geht man mit der quälenden Sinnlosigkeit um? Indem man sie für eine Weile einfach als Fastenzeit des Geistes akzeptiert. Man muss also nicht sofort einen neuen Sinn kreieren, es reicht auch mal, im Zustand des Nichtwissens zu verweilen. Warum ist Geduld die härteste Lektion? Tja, weil das moderne Ego auf schnelle Lösungen, Pillen und auch Orientierung programmiert ist, die Seele jedoch reift nach einem biologisch-organischen Zyklus, die ja sich nicht hetzen lässt, oder dieser Zyklus, der sich hier nicht hetzen lässt. Und das ist auch interessant, muss auch wieder zugeben, dass ich hier wieder wahnsinnig viel lerne, weil ich einfach ein Mensch bin, der sich selber sagt, ich bin immer auf der Suche nach Lösungen, nicht nach Problemen, aber vielleicht ist diese vorschnelle Lösungssuche oder diese Orientiertheit, immer nach Lösungen zu suchen, vielleicht auch manchmal ein bisschen schädlich. Weil wenn man das nicht aushalten kann, auch mal in einer Situation zu verharren, wo man keine Kontrolle hat, diese absolute Kontrolllosigkeit, das ist etwas, wo... Also ich selber weiß, das ist für mich ein Zustand, der sich nur sehr schwer aushalten lässt. Mein lieber Alex, ich frage dich mal, wie geht dir das, wenn du so einen Zustand hast, wo du das Gefühl hast, die Kontrolle überhaupt nicht zu haben?
Natürlich fühlt sich das immer ungut an, und natürlich ist auch da immer bei mir die Lösungssuche im Vordergrund. Aber es ist genau dieser Punkt, wo man dann das Ego auch mal loslassen muss. Habe ich auch schon gehabt, wo ich dann gemerkt habe, okay, du grübelst, du willst die Lösung unbedingt und drehst dich im Kreis, und dann einfach mal das komplett loslassen, diese Ungewissheit, wie du sagst, einfach mal aushalten, und dann kommt irgendwo plötzlich eine Lösung her, auch von ganz alleine. Also ich habe das schon erlebt, und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo uns so schwer fällt, dann sind wir im Prinzip auch in der Nachtmehrfahrt der Seele. Wir müssen dann loslassen. Wir sagen, wir kriegen es einfach nicht hin. Und es geht immer weiter. Und es löst sich manchmal auf eine Art, die man vorher gar nicht vermutet hätte. Das ist auch interessant, finde ich.
Das sind sehr wichtige Worte. Erfahrung. Also einfach Vertrauen und nach oben abgeben, ne? Vor allem Vertrauen.
Genau, genau.
Genau, einfach vertrauen.
Das machen wir, mein lieber Alex. Wir vertrauen uns ja hier schon seit Jahren mit diesem Podcast und das ist ja auch das Schöne daran, es läuft dann immer wieder gut. Und
richtig.
Das sollten wir alle jetzt mal lernen und mitnehmen. Nächste Woche wieder eine neue Folge hier von unserem Podcast und wir freuen uns, dass du jetzt mit dabei warst und mit uns durch die 75 Fragen, die wir hier gestellt haben, durchgegangen sind. Also macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Wegweiser. Der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.